Perspektiven ohne Grenzen. Ein Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich.
Dieses Jahr ist wirklich extrem spannend für die USA. Amerika zählt zu den von der Corona-Pandemie am massivsten betroffenen Ländern der Welt. Wochenlang haben Rassismusproteste den politischen Diskurs geprägt. Und in Kürze steht die USA-Präsidentschaftswahl an. Donald Trump, der sich selbst mit dem Coronavirus infiziert und seine angeblich vollständige Genesung zelebriert hat, gegen den Herausforderer Joe Biden, lautet dabei das Duell. Herzlich willkommen. Ich bin Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Und wie sieht der Medienwahlkampf von Trump und Biden aus? Ich freue mich auf das Gespräch mit der renommierten Autorin Julia Rabinowitsch, die ja auch private und familiäre Bindungen an die Vereinigten Staaten von Amerika hat und die gerade auch beim größten Literaturfestival des Landes bei Österreich liest, aufgetreten ist. Hallo, Julia.
Hallo. Ich freue mich auf ein nicht so schönes Thema.
Top aktuell. Unsere Themen sind heute die Rassismusproteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd beim Polizeieinsatz und dem Mord an anderen Afroamerikanern durch weiße Polizisten, die Corona-Pandemie. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Wahlkämpfe von Donald Trump und Joe Biden, was ihre Medienauftritte betrifft, in den vergangenen Wochen? Bei Trump meinen Beobachter, die eigene Corona-Infektion könnte ihm den Wahlsieg kosten. Im Rentnerparadies Florida etwa hat Trump schon an Zustimmung verloren. Allerdings, normalerweise werden Präsidenten in den Vereinigten Staaten für 2 Regierungsperioden gewählt.
Sagen wir mal so, es wäre für die Welt höchst wünschenswert, würde er diese Wahl endlich verlieren. Das ist also quasi mein Stoßgebet, abendlich vorm Schlafen gehen möge er diese Wahl verlieren. Ich habe aufgehört, mich an dem gesunden Menschenverstand der Menschen zu halten. Sie haben ihn nicht offensichtlich. Sie sind weit davon entfernt, einen gesunden Menschenverstand zu pflegen, denn der Rückhalt von Trump ist an Betracht seiner Performance immer noch erschreckend hoch.
Er war ja bei dem zweiten Fernsehduell wesentlich gezähmter, sagen wir mal so. Hat ihm das geholfen, wieder Wähler oder potenzielle Wähler zurückzuholen?
Das weiß ich nicht genau, weil es könnte genauso gut dazu führen, dass er Wähler damit verliert. Nämlich die, die genau den Brutalo und den attackierenden und widerwärtigen Typen haben wollen, den er gibt öffentlich. Und von dem ich befürchte, er auch tatsächlich ist, er gibt ihn ja nicht nur. Ich würde sagen, ich glaube, dass Amerika noch nie einen so offen, wahnsinnig agierenden Präsidenten bis jetzt erleben musste.
Nicht nur Amerika, sondern auch die Welt.
Das ist das nächste Problem daran. Es ist nämlich nicht nur Amerika.
Sollte er gewinnen, tatsächlich gewinnen und sich durchsetzen, was würde dann aus Ihrer Sicht auch diese Tatsache für die amerikanische Medienlandschaft bedeuten?
Ich weiß nicht, ob es dann sowas wie amerikanische Medienlandschaft noch gibt, wenn er gewinnt. Sagen wir mal so, sollte er noch einmal zum Zug kommen, weiß ich nicht, wie die Welt in den nächsten 4 Jahren aussehen wird. Denn er hat in dieser kurzen Zeit, die ihm da offen stand, schon viele schreckliche Dinge ins noch schrecklichere verschoben.
Nun ist ja die umstrittene Juristin Amy Coney Barrett als Richterin des US-Höchstgerichtes bestätigt worden. Das hat Trump ja noch gerade, oder die Republikaner besser gesagt, haben sie ja noch gerade durchgedrückt im letzten Moment vor den Wahlen. Was nicht sehr sauber aussieht, sauber ist, also möglich war, aber doch ein Gerüchtlein hat, sagen wir mal. Wie sehen Sie den Umstand, dass eine Frau, die auf Jahrzehnte die Gesetzgebung prägen könnte, etwa was den Umgang mit den Themen Abtreibung betrifft, nun Höchstrichterin ist?
Sagen wir mal so, der Rechtsruck ist ja jetzt schon de facto da und sie kann ihn in Beton gießen. Aber ich könnte Margaret Atwood gratulieren, dass sie so unglaublich zukunftssichtig gewesen ist. Und der Handmaid's Tale schon langsam Form annimmt, sagen wir mal so. Besonders bedauerlich bis entsetzlich bis fast leichenschänderisch empfinde ich, dass ausgerechnet eine Frau wie Ginsburg so nachbesetzt worden ist mit jemandem, der alles mit Füßen tritt, wofür sie jemals gekämpft hat. Und jemand, der diese Chance, die die Vorgängerin ihr eröffnet hat, als Frau, die für Frauen sich eingesetzt hat und für Frauen gekämpft hat, genau diese Frau, die dadurch dorthin kam, wo sie hinkam, wird allen nachfolgenden Frauen die Türen verschließen.
Sie selbst beschäftigen sich auch sehr viel mit den Social Media. Und der Kampf um das soziale chinesische Netzwerk TikTok, das bei Jugendlichen beliebt ist, hat die vergangenen Monate sehr dominiert. Wie sehen Sie generell den Kampf um die Vormachtstellung zwischen Asien oder auch Europa und den USA auf der weltpolitischen Ebene? Sie sind in Russland geboren worden und leben seit über 40 Jahren in Wien. Wie sehen Sie dieses Spannungsgefühl?
Ich muss dazu sagen, ich könnte mich bei dieser Frage schwer blamieren, weil ich einfach nicht so einen Einblick habe in die Beziehungen zwischen Amerika und China. Ich hätte es schön gefunden, wenn zumindest eine Partei in diesen Beziehungsebene keine Diktatur sein würde. Und damit, sagen wir mal, sind auch meine Wünsche für den amerikanischen Wahlkampf bereits ausgesprochen. Ich habe ja eine Diktatur kennengelernt als Kind. Man könnte jetzt natürlich sagen, ich habe es ja nur als Kind kennengelernt, aber ich habe alles gespürt, was eine solche Diktatur und Meinungseinschränkung ausmacht. Habe die Angst meiner Eltern wahrgenommen. Ich habe die Willkür wahrgenommen. Ich habe gesehen, nachdem wir schon in Österreich waren, wie lange es braucht, diese Schere im Kopf abzulegen, die eine Diktatur in jeden Bürger und in jede Bürgerin hineindrückt. Das heißt, ich habe auch die Langzeitfolgen anhand meiner Familie und der Freunde meiner Familie beobachten können. Und China lebt ja noch so richtig schön mittendrin. Sie haben dieses System ja nie verlassen. Sie haben es ein bisschen aufgewässert, aber sie haben es nicht verlassen. Und was mit den Minderheiten in dem Land geschieht, wissen wir ja leider auch. Und das, muss ich sagen, erfüllt mich mit größtem Misstrauen.
Twitter hat sich ja dann geweigert, die Tweets von Trump zu veröffentlichen, als er Corona-bedingt zu Hause bleiben musste oder im Krankenhaus war und da alle, ich weiß nicht, eine halbe Stunde einen Tweet rausgeschickt hat oder alle 15 Minuten, weil das eben politische Tweets waren. Er nimmt das natürlich total übel. Sind Sie der Meinung, dass Twitter da richtig agiert hat?
Ich glaube, dass Trump gegen so viele Regeln verstoßen hat, die allgemein auf Twitter gelten sollten, dass seine Sperrung eigentlich überfällig wäre. Ich rede nicht von diesen paar irren Tweets, die er unter Einwirkung verschiedener Medikamente rausgefeuert hat. Man kann schauen, was er seit Jahren treibt, und es verstößt seit Jahren gegen die Regeln. Twitter ist eine Plattform, die Herr im eigenen Haus sein könnte. Ich finde es bemerkenswert, dass es eben Gleiche und Gleichere gibt bei den Regeln, die Twitter aufstellen.
Sie twittern ja auch sehr gerne und sehr oft und auch politisch.
Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist und ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist auf Dauer. Aber natürlich hat diese Plattform eine unfassbare Faszination und auch natürlich einen unglaublichen Suchtfaktor. Es ist natürlich auch so, nicht nur der Informationsquell ist unendlich, sondern um Einstein angeblich zu zitieren, auch die menschliche Dummheit ist unendlich. Und beides ist auf Twitter in voller Pracht zu beobachten.
Wir werden zu den US-Wahlen eine Diskussion mit dem Politikexperten und Politologen Anton Pinneker und einem Befürworter Trumps, dem Vizepräsidenten der Republicans Overseas in Europa, Roger Johnson, führen. Am Mittwoch, den 28. Oktober ab 18 Uhr, moderiert von RSF Österreich Vorstandsmitglied Hannes Tretter. Anmelden kann sich jeder zu diesem Zoom-Talk per Mail an info@rog.at. Und nun, bevor wir zu den Kurzfragen kommen, noch eine ganz aktuelle Frage, nicht Amerika betreffend, sondern Österreich. In Wien wurde gewählt und heute hat der Bürgermeister Ludwig nun bekannt gegeben, dass er in Koalitionsgespräche eintreten wird mit den Neos. Das wurde befürwortet einstimmig vom SPÖ-Präsidium. Wie sehen also Sie nun gerade diese Entscheidung und wie sehen Sie auch die Auseinandersetzung zwischen Robert Menasse und der Wiener ÖVP im Vorfeld dieser Wahl?
ich finde diese Entscheidung sehr spannend. Ich habe auch Rot-Grün sehr schön gefunden in Wien. Also ich bin sicher keine Gegnerin von Rot-Grün gewesen, aber ich finde auch Rot-Pink hat seine Reize und ist interessant, ist ein spannendes Experiment, dass vor allem die Fronten auch in der Bundesregierung und in der Opposition neu mischt. Insofern finde ich das spannend und interessant. Ich finde, dass die Neos sich bei Asylwesen und bei Bildung mit sehr spannenden Vorschlägen zu Wort gemeldet haben. Da konnte ich mit sehr, sehr vielem mit von dem, was sie gemacht haben. Auch die Arbeit von Steffi Crisper mit Jan Greiner gemeinsam im Untersuchungsausschuss war für mich wirklich Top-Qualität an Arbeit. Und insofern finde ich das jetzt keine absurde, schlechte Idee, wo ich sehr wohl sehe, wo es haken könnte, das wäre alles, was das Soziale anbelangt. Denn da gibt es natürlich gewaltige Unterschiede zwischen dem, was Neos vorschwebt und dem, was das Rote Wien bedeutet. Und wie sie das unter einen Hut kriegen, auf das bin ich sehr gespannt. Ich habe den Wiener Wahlkampf äußerst verstörend empfunden, um auf das wieder zurückzukommen. Die Geschichte, die da mit Robert Menasse passiert ist, hat mir die Haare aufgestellt. Es war für mich als Jüdin in Österreich durchaus bedrohlich, sich diese Opfertäterumkehr und diese Chuzpe, die Herr Blümel an den Tag gelegt hat, live quasi mitverfolgen zu können über mehrere Tage. Und was mir da sehr sauer aufgestoßen ist, war, dass sich sehr wenige grüne Stimmen offiziell dagegen gemeldet haben. Das, muss ich gestehen, nehme ich Ihnen sehr übel.
Weiter geht's mit dem Reporter ohne Grenzen Österreich Fragebogen.
Wenn Sie eine Instagram-Story zum Thema Meinungsvielfalt posten, würden Sie was tun?
Ja, im Moment ist es für mich völlig eindeutig. Ich würde mir Kara Tepe und Moria aussuchen. Das ist etwas, was eine schreiende Wunde ist in Europa, mitten in Europa. Ich erwarte mir eigentlich, dass man mitschreit, wenn man nur einen Funken humanistischen Ansatz hat.
Welcher Journalist bzw. welche Journalistin beeindruckt Sie besonders, was den Kampf für Informationsfreiheit betrifft?
Für Österreich ist es Florian Klenk und für Deutschland ist es Jagoda Marinic von der Süddeutschen Zeitung.
Die internationale Medienlandschaft ohne Grenzen, die Sie sich in 10 Jahren wünschen, würde wie aussehen?
Ausreichende Sicherheit für alle Journalisten und Journalistinnen, die weltweit recherchieren. Das ist das Mindeste. Das Maximale wäre, dass solche Recherchen auch finanziell so weit unterstützt werden, dass die Medien nicht komplett abhängig sind.
Das waren die Perspektiven ohne Grenzen. Der Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.